Unser Thema heute Abend heißt, kann ein moderner Mensch noch an Gott glauben? Wir wollen dazu zwei Bibelworte lesen. Zunächst eins aus Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und dann ein Wort aus 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Meine lieben Freunde, es wird häufig behauptet, die Bibel sei ein ganz veraltetes Buch und für die Bibel könnte ein Mensch in unserer Zeit sich nicht mehr interessieren. Im Mittelalter, als man noch mit dem Ochsenkarren über die holprigen Dorfstraßen fuhr und als die Landsknechte noch mit Hellebarden aufeinander einschlugen, da sei die Bibel das Richtige gewesen. Aber heute in unserer modernen Zeit, in der man Atome auflösen kann, in der man zum Mond geflogen ist, in der wir die elektrische Datenverarbeitung kennen, da könnte man doch unmöglich noch an die Bibel glauben. Viele Menschen sind dieser Auffassung. Wir müssen uns einmal fragen, was heißt denn eigentlich modern? Im Grunde genommen sind wir Menschen doch gar nicht von unserem physikalischen Wissen geprägt. Und nicht einmal die großen Physiker sind aufgrund ihres physikalischen Wissens andere Menschen. Ein Mann wie Albert Einstein war, abgesehen von seinen großen Theorien, die er aufgestellt hat, ein ganz einfacher Mensch wie wir alle. Ich will eine kleine Anekdote erzählen. Als er in Amerika war, da kam oft ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft zu ihm, zwei, dreimal die Woche. Und dann hat man ihn gefragt, wie ist es denn möglich, dass der berühmte Professor überhaupt noch Interesse an dem Besuch eines kleinen Mädchens hat. Und da hat er gesagt, das kann ich Ihnen leicht erklären. Sie ist sehr zufrieden mit der Art, wie ich ihre Rechenaufgaben löse. Und mir schmecken ihre Rahmbonbons sehr gut. Da sehen wir, wie menschlich und einfach dieser Mann war. Und Goethe hat es mal wieder auf die schönste Formel gebracht. Er sagt, die Menschheit macht dauernd Fortschritte, der Mensch aber bleibt derselbe. Wir halten uns gewöhnlich für modern, in Wirklichkeit sind wir es nicht. Wir sind immer noch wie die Menschen vor Jahrhunderten. Wir haben ein starkes Verlangen nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Liebe. All diese Dinge beherrschen uns, wie schon unsere Urahnen. Nun wird häufig gesagt, es bestände doch ein so großer Widerspruch zwischen dem, was die Bibel sagt und dem, was die Wissenschaft weiß. Vor 1-200 Jahren, da war das tatsächlich so. Und wenn die Bibel damals mit der Wissenschaft übereingestimmt hätte, dann müssten wir sie heute verbrennen. Man hat früher zum Beispiel vor vielleicht 200 Jahren über den Satz gelächelt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Man hat gesagt, die Sonne, die hat doch keinen Anfang genommen, die war immer. Und heute kann jeder etwas intelligente Sekundane nachweisen, dass die Sonne nicht immer gewesen sein kann. Denn die Sonne gibt ja dauernd etwas von sich. Energie in Gestalt von Licht und Wärme. Und wenn sie unendlich alt wäre, dann hätte sie sich längst verzehrt. Also muss sie einmal einen Anfang gehabt haben. Das ist so einfach und so selbstverständlich, wie man es sich nur vorstellen kann. Die Hauptschwierigkeit, die viele mit der Bibel haben, liegt allerdings in der Evolutionstheorie. Als wir vor einigen Wochen mit unserem Zelt in Eberstadt waren, hatten wir Gelegenheit, in 13 Klassen den Religionsunterricht zu halten. Und immer wieder wurde uns die Evolutionstheorie entgegengehalten, als Beweis dafür, dass Gott gar nicht da ist. Tatsache ist ja auch, dass die Vertreter dieser Theorie sich damit schmeicheln, dass sie ohne Gott auskommen können. Als Lassalle, ein bekannter französischer Naturwissenschaftler, Kaiser Napoleon seine Theorie erklärte, hat Napoleon ihn gefragt: Und welchen Platz haben Sie noch für Gott? Darauf hat Lassalle gesagt: Majestät, auf die Hypothese Gott sind wir nicht mehr angewiesen. So hat diese Theorie sicherlich viel zerstört, und darum will ich kurz darauf eingehen. Das, was man heute bei uns lehrt, geht weitgehend zurück auf das, was Charles Darwin in seinem bekannten Buch von der Entstehung der Arten, erschienen 1859, ausgeführt hat. Ich will drei Dinge nennen. Er hat einmal gesagt, irgendwann, irgendwo, irgendwie, er hat nicht gesagt, wann, wo, wie, hat sich durch Zufall die erste lebendige Zelle gebildet. Nur eine, ganz einfach. Und die hat sich dann weiterentwickelt. Nun hat man tausende von Versuchen gemacht, um diese Entstehung der ersten Zelle, diese zufällige Entstehung, zu wiederholen. Und bis heute ist das nicht gelungen. Wenn man bedenkt, wie viel darüber nachgedacht worden ist, welch ausführliche Versuche gemacht worden sind, so kann man aus der Tatsache, dass eine Wiederholung nicht gelungen ist, den Schluss ziehen, dass es nie geschehen ist. Manchmal wollen Leute mir sagen, es wäre doch schon gelungen. Aber denen kann ich nur sagen, wenn das einem gelänge, dass ständig in jeder Zeitung, von der Bild-Zeitung bis zum Börsenblatt und vom Sonntagsblatt bis zu den Frauenschriften, das würde uns überall mitgeteilt. Nein, bis heute hat es noch nicht geklappt. Nun, die zweite Behauptung Darwins, die Entwicklung sei weitergegangen durch ungerichtete Mutationen. Es steht ja völlig fest, dass erworbene Eigenschaften nicht vererbt werden. Es kann zum Beispiel ein junger Mann, der ein Bein verloren hat, in aller Seelenruhe heiraten. Er braucht nichts zu befürchten, er würde Kindern das Leben schenken, die nur ein Bein haben. Da muss eine Änderung in den Erbanlagen stattfinden. Man spricht da von Mutationen. Und Mutationen sind erstens selten und zweitens meist negativ. Wer von Mutationen eine Aufwärtsentwicklung haben will, der muss außerordentlich viel Geduld haben. Darum brauchen die Evolutionsanhänger ja auch immer viele Millionen, neuerdings Milliarden Jahre Zeit, aber es genügt immer noch nicht. Dann das Dritte, Darwin hat aufgefordert, das fehlende Bindeglied zu suchen. Man nimmt zum Beispiel an, dass die Wale, die sollen ja von den Säugetieren vom Land wieder ins Wasser gegangen sein, mindestens 8 Zwischenstufen hatten. Und da müsste man ja doch einige Überreste von diesen 8 Stufen finden. Er forderte die Menschheit auf, das berühmte Missing Link zu suchen. Und bis heute hat man noch keins gefunden. Hätte recht, müsste unsere Erde voll sein von diesen Dingern. Absolut voll. Aber da kein einziges gefunden ist, so spricht das sehr stark gegen seine Auffassung. Nun gibt es immer wieder Christen, die wollen die Evolution und die Bibel vereinen. Und die brauchen dann die schöne Erklärung, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Der Satz ist richtig, aber er wird falsch angewandt. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch, und wenn ein Schüler mit seinen Physikaufgaben nicht zurechtkommt, kann er kaum Hilfe in der Bibel finden. Aber das berechtigt die Bibel nicht, falsche Aussagen zu machen. Ein Beispiel. Ich zum Beispiel bin kein Postbeamter. Und wenn jemand mich fragt, was ist das Höchstgewicht für Drucksachen, dann ist es mein gutes Recht, ihm zu sagen, das weiß ich nicht. Ich brauche das nicht zu wissen. Wenn ich ihm aber eine Antwort gebe, dann muss die stimmen. Und genauso ist das mit der Bibel. Sie ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch, aber was sie über die Naturwissenschaft sagt, das muss stimmen. Wie ich schon einmal gesagt habe, verdanken wir der Evolution doch etwas sehr Wichtiges, nämlich die Tatsache, dass es zu dem Gedanken, der Schöpfer aller Dinge ist Gott, nur eine Alternative gibt. Das finde ich sehr wichtig. Gewöhnlich gibt es ja viele Alternativen. Wenn man zum Beispiel fragt, wie wollen wir die Arbeitslosigkeit überwinden, da haben sie alle einen Vorschlag. Wenn man aber fragt, woher kommt alles, dann gibt es nur zwei mögliche Antworten. Und die eine heißt, da war ein großer planender Geist, Gott. Die andere heißt, alles kam durch Zufall. Und nun finde ich immer, Zufall ist das Allerdümmste, was man sagen kann. Unsere Schöpfung, oder sagen wir die Welt, in der wir leben, ist nämlich viel großartiger, als wir früher geahnt haben. Und ich bin überzeugt, auch noch weit großartiger, als wir heute wissen. Die Schöpfung ist unvorstellbar herrlich und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich lese regelmäßig die Welt und etwa jedes Jahr kann man darin lesen, dass die Astronomen wieder etwas ganz Neues entdeckt haben. Sei es eine Gaswolke, die mehr Gewicht haben soll als unsere Milchstraße, seien es neue schwarze Löcher oder weiße Zwerge. All diese Dinge kann man immer wieder lesen und dann merkt man, dass da noch ganz große Möglichkeiten der Entdeckung sind. Auch hört man, dass die kleinsten Teile noch lange nicht die kleinsten sind, dass da immer wieder noch kleinere sind. Dann wird uns gesagt vom gekrümmten Raum, etwas, was kein Mensch sich vorstellen kann. Bei uns in Lüdenscheid hielt einmal der Hamburger Professor Pascual Jordan, er lebt nicht mehr, einen Vortrag und er wollte uns dann den gekrümmten Raum so erklären. Er sagte, wenn wir ein optimales Fernrohr hätten, das keine Schwierigkeit auch mit der allergrößten Entfernung hätte, und wir da hinein sähen, dann sähen wir uns selbst in den Rücken. Natürlich hilft uns auch das nicht viel, die ganze Sache zu verstehen, aber man bekommt doch dann eine gewisse Vorstellung. Die Welt, in der wir leben, ist noch immer voller Rätsel und voller Geheimnisse. Wir können sie nicht erfassen, wie viel weniger ihren Schöpfer. Und nun kommt Gott her und fordert von uns Menschen Glauben. Die meisten weigern sich zu glauben und viele haben mir schon gesagt, Glauben heißt doch so viel wie nicht wissen. Diese Menschen verwechseln Glauben mit Vermuten. Das ist aber nicht der biblische Sinn. Der Begriff Glaube wird uns in Hebräer 11, Vers 1 erklärt. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Da wird uns also gesagt, dass der Glaube eine Überzeugung ist. Wir Menschen haben viele Überzeugungen. Wie kommen wir dazu? Der liebste Weg ist uns das Experiment. Der zweitliebste die Beobachtung. Wir kommen aber auch zu Überzeugungen durch Berichte zuverlässiger Menschen. Und nun wird uns gesagt, der Glaube ist auch eine Überzeugung. Und noch dazu nicht eine Überzeugung von Fantastereien, sondern von Dingen. Aber dann weichen die beiden Sachen auseinander. Unsere menschliche Überzeugung und der Glaube. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Damit ist gemeint, die unseren fünf Sinnen nicht zugänglich sind. Und jetzt stehen wir vor der Frage, ob wir bereit sind anzuerkennen, dass es mehr gibt, als wir mit unseren fünf Sinnen erfassen können. Das ist ganz einfach die Frage. Sich weigern zu glauben, heißt ganz einfach davon ausgehen, dass wir Menschen rein geistig die Größten sind. Dass das, was wir nicht verstehen können, auch nicht sein kann. Wir machen uns damit zur Nummer 1 im ganzen Universum. Warum wehren Menschen sich eigentlich gegen die Annahme, dass Gott da ist? Der Gedanke ist doch sehr vernünftig. Der große Philosoph Kant hat sogar gesagt, der Glaube an Gott sei ein Postulat der praktischen Vernunft. Also eine Forderung unserer Vernunft. Warum wehren sich so viele gegen Gott? Warum wollen sie lieber etwas ganz Unsinnigem glauben, dem Zufall? Ich glaube, eine Erklärung dafür geben zu können. Wenn Gott da ist, dann sind wir nicht mehr Nummer 1. Dann müssen wir Gott anerkennen. Der griechische Schriftsteller Sophokles hat einmal den Vers geschrieben, vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Ich war vor 2 Jahren in einem schönen Zoo und habe mir mit Vergnügen die Tiere dort gesehen. Da habe ich festgestellt, dass die Giraffen größer sind als ich, die Elefanten schwerer, die Bären stärker, dass die Affen besser klettern können und die Gazellen schneller laufen und die Delfine besser schneller schwimmen. Aber trotzdem könnte ich mich mitten in den Zoo stellen und rufen, vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. In dem Augenblick aber, in dem ich an Gott denke, kann ich das nicht mehr sagen. Da muss ich sagen, ich bin ein kleines, abhängiges Wesen, ich hänge völlig ab von der Gunst und Gnade meines Schöpfers, völlig ab von meinem Herrn, der mich gestaltet hat, der meine Gegenwart und meine Zukunft in der Hand hat. Und sofort weiß ich auch, dass ich Gott verantwortlich bin. Denn wir Menschen haben alle eine ganz bestimmte Vorstellung von Gott. Ich habe hier schon einmal gesagt, es ist mir noch nie ein Mensch begegnet, der geglaubt hat, er könne Gott mit Lüge und Betrug, mit Ehebruch gefallen. Alle wissen ganz genau, was Gott will. Alle wissen, dass Gott heilig ist, dass er auf der Seite von Wahrheit, Gerechtigkeit und Reinheit steht. Das weiß jeder Mensch. Das braucht ihm keiner beizubringen. Alle wissen das. Und darum muss die Überzeugung von der Existenz Gottes sich auf mein Leben auswirken. Sobald ich mit Gott rechne, muss ich entweder mein Leben ändern nach seinem Willen oder ich muss versuchen, in meinen Gedanken Gott abzuschaffen. Dieser Versuch, Gott abzuschaffen, wird tatsächlich gemacht. Ich habe ja auch schon Sartre zitiert, der gesagt hat, wenn es einen Gott gäbe, müssten wir ihn abschaffen, denn dann wären wir nicht frei. Aber wenn es einen Gott gibt, können wir ihn ja nicht abschaffen. Nun sind immer noch viele der Auffassung, unsere Vernunft hinderte uns an Gott zu glauben. Das Gegenstück wäre ja dann, dass das Fehlen der Vernunft den Glauben an Gott erleichtern würde. Da erzähle ich immer gern folgende kleine Begebenheit. Vor vielen Jahren, als ich noch in einer Fabrik arbeitete, da saßen im Winter an einem sehr kalten Tag die Frauen einer Abteilung um einen Ofen versammelt in ihrer Pause. Und dann sprachen sie auch über die Kälte. Und dann sagte eine, heute Nacht hatten wir 16 Grad Frost. Dann sagte eine andere, an der Nordhelle waren es 18. Dann meldet sich eine dritte, am kahlen Asten 21. Und dann sagte ein Mädchen, in Europa soll es auch so kalt sein. Da fingen sie alle an zu lachen und sahen zu ihr hinüber. Doch, doch, sagte sie, ich habe in der Zeitung gelesen, Kältewelle über Europa. Die wäre doch nun eigentlich dumm genug gewesen, um an Gott zu glauben. Die glaubte aber nicht. Also wir sehen, Dummheit führt noch lange nicht dazu, an Gott zu glauben. Auf der anderen Seite gibt es hochintelligente Menschen, die an Gott glauben. Ich will zwei nennen. Da ist der französische Mathematiker Blaise Pascal, ein ausgesprochenes Genie. Viele neue mathematische Gedanken verdankt die Menschheit ihm. Schon als ganz junger Kerl, ohne dass er Unterricht gehabt hatte, hat er die schwierigsten Berechnungen frei nachentdeckt, die andere große Mathematiker herausgefunden hatten. Dann ist da der Engländer Isaac Newton, von dem die Engländer immer noch behaupten, er sei der größte aller Naturwissenschaftler, zweifellos einer der ganz Großen. Er war ein überzeugter Christ, der in den Wundern der Natur immer einen Beweis für die Größe seines himmlischen Vaters sah. Lass sich doch keiner den Gedanken einschwätzen, Intelligenz und Glaube an Gott seien nicht vereinbar. Das stimmt ganz einfach nicht. Ich könnte noch andere hochintelligente Menschen nennen. Denken wir nur daran, wie viele von den Astronauten, die zum Mond hinaufgeflogen sind, überzeugte Christen waren. Und die Männer, die man da hinaufschickt, die haben schon ein ganz nettes Maß an Intelligenz und an Wissen. Ich bezweifle, dass einer hier im Zelt ist, der sich mit denen messen kann. Und wie gesagt, unter ihnen sind überzeugte Christen. Nein, es gibt etwas ganz anderes, was uns Menschen daran hindert, an Gott zu glauben. Da ist einmal unser Stolz. Ja, unser Stolz. Wenn wir Gott anerkennen, dann sind wir nicht mehr Nummer eins. Und da ist noch etwas anderes. Unsere Liebe zur Sünde. Gott und Sünde, die gehen nie zusammen. Und wenn ein Mensch bewusst an der Sünde festhält, kann er nicht an Gott glauben. Glaube und Sünde sind Gegensätze. Glaube und Gerechtigkeit gehören zusammen. Und Sünde und Unglaube gehören zusammen. Die beiden sind nicht zu trennen. Und so ist immer Sünde das große Hindernis, an Gott zu glauben. Ich weiß nicht, ob allen von uns bewusst ist, dass wir Sünder sind. Ich weiß es von mir. Gott hat mir das ganz klar gezeigt. Und ich gebe mich da gar keinen Illusionen hin. Ich weiß, dass das Wort, was Paulus von sich ausspricht, auf mich genau zutrifft. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Herzen, wohnt nichts Gutes. Und das gilt für einen jeden Menschen. Und wenn einem Menschen noch nicht bewusst geworden ist, dass er ein Sünder ist, so liegt das ganz einfach daran, dass er keine Verbindung zu Gott hat. Sobald ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, wird ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Ein sehr plastisches Beispiel dafür finden wir in den Evangelien. Der Herr Jesus hat einmal die Jünger aufgefordert, auf den See hinauszufahren, um zu fischen. Und er antwortet ihm Petrus, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich hinausfahren. Die Nacht war die Zeit zum Fischen, und wenn sie da nichts fingen, dann hat es am Tage erst recht keinen Sinn, es zu versuchen. Aber Petrus sagt, wenn du es mir befehlst, dann fahre ich. Und dann fingen sie so viel Fische, dass ihr Netz riss. Und wie Petrus da zum Herrn Jesus zurückkommt, fällt er vor ihm nieder und sagt: Gehe von mir hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wer hatte denn da von Sünde gesprochen? Da war doch nur von Fischen gesprochen worden. Und Petrus schaltet auf einmal auf ein ganz anderes Thema um und sagt: Gehe von mir hinaus, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ihm war bewusst geworden, dass wenn er vor Jesus stand, dass er dann vor Gott stand, und sofort empfand er sich als Sünder. In der Gegenwart Gottes wird uns allen bewusst, dass wir Sünder sind. Sehen wir einmal die feststehenden Tatsachen. Auf der einen Seite die Tatsache, dass wir Menschen Sünder sind. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass Gott heilig ist und dass er von uns Gerechtigkeit und Reinheit fordert. Was wird Gott mit uns tun? Er, der Gerechte, der von uns, den Sündern, fordert, dass wir wahr und gerecht sind. Was wird er tun? Gott hätte keinen anderen Ausweg, als uns zu verdammen, wenn er nicht auch der Gott der Liebe wäre und wenn er in seiner Liebe nicht den Weg gesucht hätte, uns zu helfen, uns zu erlösen. Und der Weg, den er gefunden hat, ist der, dass er seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb am Kreuz, um als unser Retter unsere Schuld zu sühnen. Er hat dort die Möglichkeit geschaffen, dass du und ich Vergebung unserer Schuld finden und Frieden mit Gott finden können. Ich weiß, dass diese Gedanken heute nur noch sehr wenig ausgesprochen werden. Als ich vor einigen Jahren, vielleicht schon vor 10 oder 12 Jahren, einmal in einem Zelt gesprochen hatte, kam nachher eine Jugendgruppe mit ihrem Leiter zu mir, und es stellte sich nachher heraus, dass eine katholische Gruppe war und dass der Leiter ein junger katholischer Pfarrer war, und sie fragten mich, warum ich hier immer über die Frage der Sünde und der Ewigkeit spreche. Ich sollte doch lieber über politische Dinge sprechen. Damals war Vietnam das große Problem. Ich sollte über Rassefragen sprechen, über soziale Dinge. Da habe ich Ihnen das gesagt, was ich all den Leuten sage. Darüber spricht doch schon die ganze Welt. Darüber wird im Bundestag gesprochen. Darüber sprechen die Regierungsparteien und die Opposition. Darüber sprechen die Gewerkschaften. Davon liest man in den Zeitungen, davon hört man am Fernsehen. Aber von der Frage, wie ein Mensch Frieden finden kann mit Gott, wann hört man denn davon? Davon sprechen doch kaum noch die Kirchen. Was hat denn der Papst in Polen gesagt? Er hat über die Gewerkschaft, über den sozialen Frieden gesprochen. Nun stellen wir uns mal vor, die hätten den alle bekommen durch seinen Besuch. Dann stände doch immer noch die Frage vor ihnen, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Das sind die eigentlichen großen Fragen unseres Lebens. Und die werden vertuscht durch die vielen anderen. Äußerlich geht es uns hier in Deutschland so gut, wie es noch nie Menschen gegangen ist und wie es nur wenig Menschen in anderen Ländern auf unserer Erde gut geht. Wir hätten die Zeit, uns um die eigentliche große Frage zu kümmern, um die Frage, wie finde ich Frieden mit Gott? Wir haben die Gelegenheit, die in anderen Ländern vielleicht 60 Stunden in der Woche arbeiten müssen, die nie satt werden oder die unter Verfolgung leiden, die könnten sich noch darauf berufen, Wir haben doch gar keine Zeit, gar keine Gelegenheit, gar keine Muße, uns mit solchen Dingen zu befassen. Aber wir bei uns könnten es. Und es wird uns umso schlimmer zu stehen kommen, wenn wir es nicht tun. Sehen wir uns das jetzt, das Wort aus Hebräer 11 an. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Gott fordert von uns immer Glauben. Wir können Glauben auch übersetzen mit Vertrauen. Wir können es auch übersetzen mit überzeugt sein. Wir sollen überzeugt sein von der Existenz und Güte Gottes. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Der Unglaube begann ganz früh, wenn wir die Bibel aufschlagen, schon im 3. Kapitel. Und jetzt erwartet Gott von uns, dass wir diesem Weg zurückgehen. Er erspart uns den Glauben nicht. Gott könnte uns ohne weiteres Beweise geben. Er wird es nie tun. Zur Zeit Jesu haben die Menschen Beweise gefordert. Das ist nichts Neues. Die haben von ihm ein Zeichen aus dem Himmel gefordert. Und er hat es ihnen glatt abgelehnt. Er hat ihnen gesagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Selbst der Apostel Paulus schreibt am Ende seines Lebens: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Selbst Paulus sagt das, hebt hervor, dass er den Glauben bewahrt hat. Gott erwartet von dir und von mir, dass wir aus vernünftiger Überlegung und aus freien Stücken zu der Überzeugung kommen, dass er ist und dass er gütig ist. Und sobald wir das so formulieren, wird uns klar, was Unglaube heißt. Unglaube heißt, die Existenz Gottes bestreiten und bestreiten, dass der große Gott gütig ist. Es ist etwas so Bizarres oder etwas so Unvernünftiges, wenn der Mensch, das Geschöpf Gottes, die Existenz seines Schöpfers bestreitet. Unser Leib allein ist ein solches Wunderwerk, dass wir ihn noch lange nicht verstehen. Als ich vor einigen Jahren mal irgendwelche Schwierigkeiten mit meinem Magen hatte, da habe ich mal ein Ärztebuch zur Hand genommen und habe darüber nachgelesen. Und dann fiel mir auf, dass in dem Aufsatz, den ein Professor geschrieben hatte, doch dreimal die Wendung vorkam: Warum das so ist, wissen wir nicht. Da ist mir wieder bewusst geworden, wie wenig wir Menschen in Wirklichkeit über uns selbst wissen. Wir sind noch voller Rätsel. Und da müsste es doch jedem einleuchten, dass da ein ganz Großer sein muss. Einer, der viel größer ist als wir, der uns geschaffen hat. Und dem sollten wir mit Vertrauen und Dankbarkeit begegnen. Jetzt noch ein Wort zu dem Text, den wir lasen. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Der Herr Jesus hat das Ziel, uns Menschen zu Gott zu führen. Da mag einer fragen, warum muss ich denn zu Gott kommen? Ach, meine lieben Freunde, wir sind alle viel vornehmerer Abstammung, als wir ahnen. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was sie mit sich selbst machen. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns in seinem Bilde geschaffen hat. Und das wird sogar gleich zweimal gesagt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Wir sind viel zuvor der Abstammung, als dass die Dinge dieser Erde uns letzte Befriedigung geben könnten. Wenn das wahr wäre, dass wir vom Affen abstammten, dann müsste eine Hollywood-Schaukel, die uns das schwebende Gefühl vermittelte, das unsere Vorfahren in den Ästen gehabt haben, uns ein höchstes Glücksgefühl vermitteln. Aber ihr könnt es alle probieren. Hollywood-Schaukel gibt kein echtes Glücksgefühl. Nein, wir sind viel zu vornehmer Abstammung, als dass die Dinge dieser Erde uns letzte Befriedigung geben könnten. Das sagen uns auch immer die ganz Erfolgreichen. Einer von den Beatles hat gesagt, wenn man erst einmal so viel Geld hat, dass man sich alles kaufen kann, was man haben möchte, dann weiß man, wie wenig das alles wert ist. Wir Menschen brauchen etwas ganz anderes. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Dann erst werden wir wirklich glücklich. Dann erst können wir unseren Weg in Ruhe und Sicherheit gehen. Aber nun müssen wir eins wissen. Das große Hindernis zwischen Gott und Menschen ist die Sünde. Und wir Menschen können die Sünde nicht überwinden. Viele Religionen, die Menschen erdacht haben, und von all diesen Religionen hat keine einzige eine Antwort auf die Sünde. Sie sagen uns höchstens, streng dich an, tu dein Bestes, gib nicht auf. Sie haben alle keine Antwort auf die Sünde. Es gibt nur eine, und die heißt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Das ist die einzige Antwort. Und das sagt auch unser Text, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Er wurde Mensch, damit er als Vertreter der Menschheit unsere Schuld sühnen könnte. Er nahm unsere Schuld auf sich und hat sie dann am Kreuz durch sein Leiden und Sterben gesühnt. Es gibt kaum ein Wort, das es schöner sagt, als der Vers aus 2. Korinther 5. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der Sünde nicht kannte, das ist Jesus Christus, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier merken wir deutlich, wie eine Vertauschung der Rollen stattfindet. Unsere Schuld wurde Jesus Christus aufgeladen. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit empfingen. Seine Gerechtigkeit, die wir auf andere Weise nie und nimmer erlangen könnten. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Es gibt so viele Menschen, die leben ein ganz armes Leben. Die versuchen hier auf Erden das Glück zu finden und wissen es nicht zu finden. Einer unserer Mitarbeiter brachte kürzlich die Auswertung von 60 Aufsätzen, die Schüler über das Thema geschrieben hatten, was erwarte ich von der Zukunft. 48 von diesen 60 sagten ganz offen, dass sie gar nichts von der Zukunft erwarten, dass sie vorhaben, sich das Leben zu nehmen, sobald es irgendwelche Schwierigkeiten geben soll. Da wurden die brutalsten Ausdrücke gebraucht, um zu sagen, wie erbärmlich und hohl ihnen das Leben erscheint. Und dann ruft Gott uns in seine Gemeinschaft. Er will uns hier auf der Erde froh machen. Er will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Er, der Vater im Himmel, bietet uns diese Möglichkeit. Und die große Mehrzahl der Menschen ist nicht mehr fähig, Gott das zu vertrauen. Ich denke oft, um ein Christ zu sein, da muss man auch ein Idealist sein. Da muss man noch etwas glauben können, an etwas Großes und Schönes. Man muss aber auch ein Realist sein. Man muss erkennen, dass man aus eigener Kraft nie das Ziel erreicht. Und da ist unser Herr gekommen und hat unser Problem gelöst. Und er ruft uns zu, kommet her zu mir. Als eins der schönsten Worte in der Bibel. Unser Herr fordert uns nicht auf, uns anzustrengen. Er fordert uns nicht zu Leistungen auf. Er fordert uns auch nicht auf, wieder gut zu machen, was wir getan haben. Das können wir gar nicht. Er erwartet von uns, dass wir in Buße und Glauben zu ihm kommen. Buße, das heißt so viel wie erkennen und bekennen, dass wir Sünder sind, Menschen auf dem falschen Wege. Und Glauben heißt so viel wie ihm vertrauen, dass er alles gut gemacht hat. Die beste Erklärung für den Inhalt des Glaubens sehe ich immer in einem Wort in Johannes 20, Vers 21. Da sagt Johannes uns, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Und dann sagt er, diese Berichte sind geschrieben, auf dass ihr glaubet. Ich sage einmal, auf dass ihr überzeugt seid, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr in diesem Glauben Leben habt in seinem Namen. Gott ist unsagbar gütig, dieser Gott, dem die meisten mit Misstrauen begegnen. Er ist unsagbar gütig. Er will auch dich froh machen, froh auf dieser Erde, und er will dir die Gewissheit des ewigen Lebens schenken. Was musst du tun? Du musst zu Jesus Christus kommen. Und ich will dir genau sagen, wie du es machst. Du kommst zu ihm im Gebet. Wenn du seinen Namen anrufst, er hört das. Das habe ich oft erfahren in meinem Leben. Ich sage nicht, dass er alles tut, worum ich ihn bitte, aber er nimmt von allem Kenntnis. Also geh in dein Zimmer, schließ deine Tür ab. Das hat der Herr selbst so gesagt. Dann geh auf deine Knie. Wir lesen immer, dass die Apostel, dass selbst der Herr Jesus kniete, wenn er zu Gott betete. Dann ruf den Namen Jesus an. Denn die Bibel sagt uns, wer irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Dann bekenn ihm deine Sünden. Oh, darin sind viele Menschen außerordentlich schwerfällig. Die machen gerne ein Pauschalbekenntnis. Dass sie etwa sagen, Sünder sind wir alle, das ist kein Bekenntnis. Nenn dem Herrn deine Sünden. Sag ihm, dass du ein Lügner bist, sind wir alle. Wenn du auf geschlechtlichem Gebiet versagt hast, nenn es ihm. Er weiß es, aber du musst es einmal aussprechen. Wenn du gestohlen und betrogen hast, sag ihm alles so genau, wie du weißt. Und dann brich mit deiner Sünde. Du kannst nicht sagen, Herr, ich habe hier 100 Mark in meiner Brieftasche, die gehören mir nicht, aber die behalte ich. Das geht nicht. Du musst mit deiner Sünde brechen. Und wenn du das tust, darfst du dankbar die Vergebung in Empfang nehmen, die er für dich bereithält. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und nun geht es darum, ob du kommst. Alles hängt davon ab. Ich kann dir das eine sagen, aufgrund der biblischen Aussage und aufgrund meiner Erfahrung. Er wird nicht kommen und dich abholen. Er hat keine Sonderbehandlung. Er lässt dir aber sagen, kommt. denn es ist alles bereit. Und er lässt dir sagen, wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Und jetzt hängt alles davon ab, ob du kommst. Möge Gott in seinem Erbarmen dir schenken, dass du kommst.